Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Heute Morgen bei der Teezeremonie hat Dirk uns ein kurzes Haiku rezitiert. Dirk, magst du die wunderbare Frucht des Geistes auch hier dem großen Publikum zugänglich machen?
Herbststurm, fliegende bunte Blätter, willkommen zu einer Schale Tee.
Dankeschön nochmal. Ja, Herbststurm, das erleben wir ja gerade. Und ich komme ja aus Schleswig-Holstein, da weht der Wind eigentlich meistens stark. Und deshalb fühle ich mich bei Wind und Sturm eigentlich immer ganz gut. Es hat natürlich mein Kommunikationsverhalten geprägt. Ich bin ja mal mit einer Österreicherin verheiratet gewesen und in der Gegend der Welt, da sprechen die Menschen ganz viel miteinander. Die nennen das Plaudern und es ist so ein mehr oder weniger kontinuierlicher Strom von Dialogen und Austausch von Erfahrungen und so weiter. Und da oben in meiner Gegend, Schleswig-Holstein, da ist es ja eher so, dass man dem Wind zuhört und infolgedessen kaum was sagt. Ne? Wie die beiden Angler, die jemand aus Hamburg zu Gast haben, ne? Und an der Küste, und der fragt dann auch irgendwann mal, wie lange sitzen wir hier eigentlich noch? Und er kriegt da keine Antwort. Ne? Und naja, er geht dann auch wieder nach Hause und die beiden Angler unterhalten sich und sagen, bring bloß nicht mehr so einen Sappelkopf mit zum Angeln. Ja, also das ist eine ganz andere Kultur der Kommunikation. Da werden Würmer gebadet und so weiter und ansonsten verhält man sich still. Das ist da auch die ortsübliche Form der Meditation. Ja, ab und zu zieht man mal an der Angelrute und ansonsten sitzt man da. Ja. Und also jetzt haben wir hier diesen Herbstwind, der mich erfreut und mich erinnert an meine Jugend und Kindheit und auch meine schleswig-holsteinische Heimat. Und ich hatte so die Idee, heute will ich einfach mal so ein bisschen frei von der Leber weg über die Tatsache sprechen, dass die Koren, die wir benutzen, dass die auch immer wieder uns in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen antreffen. Je nachdem, in welcher Phase wir uns selber befinden, erscheinen die uns irgendwie tiefgreifend oder unsinnig oder nutzlos oder geistreich. Und gerade so als Anfänger erhofft man sich natürlich von seinen Lehrern, insbesondere den Zen-Lehrern, auch Instruktion und Antworten und die vielen Fragen, die man hat, die möchte man gerne anbringen und so. Ne? Und so ging das hier auch einem Mönch, der Fall 211 Katoshu. Tosu antwortet Buddha. Also da fragte ein Mönch den Tosu Hoshu: Was ist Buddha? Tosu antwortete: Buddha. was ist der Weg? Tosu sagte, der Weg. Was ist Zen? Tosu sagte, Zen. Der Mönch fragte dann, was ist, wenn der Mond noch nicht voll ist? Gemeint war sein Geisteszustand. Ja. Was ist, wenn der Mond noch nicht voll ist? Tosu sagte, ich habe 3 oder 4 Zehntel heruntergeschluckt. Und was ist, wenn der Mond voll ist? Tosu erwiderte, ich habe 7 oder 8 Zehntel ausgekotzt. Ziemlich drastische und einsilbige Art, Fragen zu beantworten, die eigentlich jetzt das Wesen und die Übung eines jungen Mönches die ganze Zeit bewegen. Ja? Und das ist irgendwie das Barmherzige und Hilfreiche im Zen. Wir werden auf uns selbst zurückverwiesen. Diese ganzen Fragen, die ist es am besten, wenn wir die mit uns selber klären. Wenn wir klären, was der Buddha ist, ja, lass uns nicht von anderen Leuten uns das sagen, sondern schauen wir mal selber nach. Und wo finden wir ihn denn in uns? Also das ist etwas, was wir gut selber machen können. Genauso verhält es sich natürlich mit der Frage nach dem Weg. Ja, ja, dann sagen die, ja, der Weg ist das Ziel und so. Und wo geht es denn nun lang? Ja? Also, oder da gibt es dieses schöne Schild, wo man so vor so einem Wegweiser steht mit 2 Richtungen. Und da drunter die Frage, wo geht's lang? Und dann sieht man hier und da, ja, also, oh, Entschuldigung hier. Und so ähnlich ist es auch mit Zen. Je weniger Beschreibungen wir zu dem Thema hören, ich meine, es gibt da so viele Bücher zu dem Thema, was Zen sei, aber im Grunde genommen, je mehr wir auf unsere eigene Erfahrung verwiesen werden, also es selber auszuprobieren, es selber schmecken, den Geschmack des Zen aufnehmen, zu spüren, am Anfang, da bemühen wir uns um die Übung des Zen und setzen uns hin und sehen, dass wir regelmäßige Zeiten einrichten in unserem Leben und so weiter. Aber wir haben die Vorstellung, wir üben mit Zen. Und wenn man da längere Zeit die Praxis ausgeübt hat, dann stellt man fest, Zen übt mit uns. Das ist ein schöner Zustand. Morgens, da braucht gar nicht der Wecker zu klingeln. Der Körper sagt, aufstehen, sitzen. Dann übt Zen mit uns. Und dann kriegen wir auch mit, dass die Übung in dem Sinne gar kein Ziel hat. Ja? Die ist etwas, was in uns lebendig ist oder nicht. Aber wenn es in uns lebendig geworden ist, dann ist es eine Begleitung lebenslang. Das ist meine Überzeugung. Ich habe jetzt seit etwa 50 Jahren Zen oder noch länger Zen geübt und es ist mein längstes Engagement in meinem Leben. Und ich bin voll der Überzeugung, bis zum letzten Atemzug wird es mich begleiten. Ja. Also Zen, lebenslänglich. Ne? Nicht für jeden so eine tolle Perspektive, aber ja, so wie bei Kyosan. Was ist Zen? Sitzen und müde werden. seine Antwort, ja, nach 40, 50 Jahren Praxis. Also Zen ist in gewisser Weise das Ende allen Sensationellen. Also lange, wenn man auf dem spirituellen Weg ist, da gibt es da immer wieder so Leuchtfeuer, da kann man mal hier schnuppern und da schnuppern und kriegt auch interessante Anregungen. Und wenn man mit diesem ganzen Kram mal durch ist, dann landet man schließlich beim Zen. Und das Zen lässt einen nicht wirklich wieder los, wenn wir es einmal ernsthaft angefangen haben zu üben. Durch alle Zweifel hindurch. Ich habe ja mal die Situation geschildert, wo ich den Roshi gegenüber die Klotten hinschmeißen wollte. Ja. Das war bei Hikikanroku 52, Yoshus Brücke. Da habe ich gedacht, nee, das Koan, das löse ich nie. So ein Kackding, ja. Und habe ihm geschrieben, also, ich höre jetzt auf, ja. Ist Quatsch. Und da hat er mir zurückgeschrieben: My dear Christoph oder my dear Hatlapasan, you cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Und dann habe ich die Übung wieder aufgenommen und fortgesetzt. Also ich kann es bestätigen, Zen is life and life is Zen. Ja? Und es ist eine wunderbare Aufforderung zur Selbsterforschung. Also diesen Impuls unterstützt Zen, wenn wir es so anwenden, wie wir können. Ja? Diese Einsilbigkeit in der Antwort oder diese mangelnde Bereitschaft, etwas zu erläutern, die ist auch bei einer berühmten Geschichte von IQ zu spüren. Ja? IQ war ein mittelalterlicher Zen-Meister, der in Japan sehr volkstümlich verehrt wird. Er war so ein völlig unkonventioneller Mann, ja, der sich auch noch verknallt hat in eine 30 Jahre jüngere Frau in hohem Alter, was ja auch Anstoß erregt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und der auch geschrieben hat, also das Liebesleben mit seiner Shin, so hieß die Verehrte, das bringt ihn weiter darüber hinaus, viel weiter darüber hinaus als die ganze Koan-Praxis bis dahin. Ja? Also Beziehung wirklich intensiv und ernsthaft zu leben, das kann noch mehr Zen-Einsichten bewirken als Koan-Training. Müssen wir uns immer wieder mal vergegenwärtigen. Ja? Also so dieses in manchen buddhistischen Kreisen Zurückhaltende in Bezug auf das Thema Bedürfnisse und Begegnungen. Da hat man da Angst vor dem Begehren und dann lieber still in der Höhle und so weiter die Nägel wachsen lassen und die Haare ausfallen. Das dient der Erleuchtung mehr als eben sich in das Getümmel von Beziehungen zu stürzen. Und unser Weg ist das nicht. Unser Weg ist, all dem nicht auszuweichen. Natürlich wollen wir uns auch nicht verhaften und verstricken und so weiter. Aber wir wollen auch nichts vermeiden. Und wir wollen das große Leben so annehmen, wie es gemeint ist und mit all seinen wunderbaren Seiten, die es uns zu bieten hat. Und insofern ist Zen gleich Leben, Leben gleich Zen. Wir verschließen vor nichts die Augen, wenn möglich. Der IQ, also der, wurde von einem Mann des Volkes auf dem Marktplatz angesprochen. Meister, wollt ihr mir bitte einige Grundregeln der höchsten Weisheit aufschreiben? IQ ergriff sofort den Pinsel und schrieb: Achtsamkeit. Ist das alles? Fragte der Mann. Wollt ihr nicht noch etwas hinzufügen? IQ schrieb daraufhin zweimal hintereinander: Achtsamkeit, Achtsamkeit. Nun, meinte der Mann ziemlich gereizt, ich sehe wirklich nicht viel Tiefes und Geistreiches in dem, was ihr gerade geschrieben habt. Daraufhin schrieb IQ das gleiche Wort dreimal hintereinander. Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Halb verärgert begehrte der Mann zu wissen: Was bedeutet dieses Wort Achtsamkeit überhaupt? Und IQ antwortete sanft: Achtsamkeit bedeutet Achtsamkeit. Also, das ist eine schöne Geschichte, finde ich, um sich dem Thema Achtsamkeit irgendwie anzunähern aus eigener Kraft, ja. Und der IQ hat auch andere zu dem Thema belehrt. Bei den Reichen, da konnte er natürlich nicht mit dem Zettel ankommen und Achtsamkeit draufschreiben. Da musste er andere Methoden anwenden. Und einmal wurde IQ von einem reichen Mann eingeladen, ja. Und da er in zerlumpten Kleidern und auf Reisesandalen erschien, erhielt er an der Tür lediglich einen halben Pfennig, beziehungsweise die kleinste Münze, die es damals gab. Ja. Kurze Zeit später besuchte er das Haus desselben Mannes im violetten Amtsornat des Abts. Man führte ihn in das innere Gemach und bot ihm ein vornehmes Mahl an. Da erhob sich IQ von der Tafel, legte sein Prachtgewand ab und stellte das Tischchen mit den für ihn hergerichteten Speisen vor das leere Kleid. Auf die verdutzte Frage seines Gastgebers antwortete er klärend: Das heutige Festessen gilt nicht mir, sondern meiner Robe. Also er hatte schöne kleine Anregungen für jede Gesellschaftsschicht bereit. Ja. Und diese Klarheit in der Antwort ist ein bisschen auch Methode. Und gerade für die jüngeren Adepten war das dann nicht so ganz einfach. Ja? Wir haben den Fall Mumunkan 7, da geht es um das Säubern der Schale. Ja? Eins meiner herausforderndsten Koans übrigens. Sage ich gleich warum. Ja. Ein Mönch sagte zu Joshu: Ich bin gerade erst ins Kloster eingetreten. Bitte unterweise mich. Joshu fragte: Hast du deinen Reisbrei schon gegessen? Ja. Dann geh und säubere deine Schale. Der Mönch hatte daraufhin eine Einsicht. Ja, was ist ihm wohl klar geworden? Ja? Das fragen wir uns dann auch, wenn wir diese Geschichte hören. Und was ihm vielleicht klar geworden sein könnte, ist, dass es wunderbar ist, wenn man die Dinge zu Ende bringt. Wenn man nach einer Anfangsinitiative sich mit den Folgen beschäftigt und sieht, dass die Folgen auch heilsam bleiben. Und das ist in unserer Kultur gerade absolut unüblich. Wir greifen ständig ein und die Folgen sollen dann andere Generationen tragen oder wer auch immer. Jedenfalls nicht die Leute, die den Eingriff veranlassen. Also so eine Eingriffskultur ist auch zum Beispiel unsere konventionelle Landwirtschaft, ja. Und die greift ja auch ständig ein mit Giften und Pestiziden und hat dafür Gründe der Volksernährung und solche Sachen. Und dabei werden ja Milliarden von Lebewesen, die in einem einzigen Kubikzentimeter gesunder Erde enthalten sind, die werden einfach sterilisiert und zerstört, ja. Und dann wundert man sich, dass der Boden kein Wasser mehr halten kann oder dass Krankheitserreger sich auf dieser sterilisierten Erde monatelang erhalten können, während wenn sie auf so einen gesunden Boden fallen, innerhalb von kürzester Zeit abgebaut würden. Ja? Also zum Beispiel Tuberkelbazillen. Tuberkulose ist jetzt schon wieder so ein Thema, die ist wieder im Kommen. Diese Tuberkelbazillen, die ja bei Kühen und so weiter ein großes Problem waren früher. Wenn so ein Tuberkelbacillus auf einen gesunden Boden fällt, dann wird es innerhalb von 20 Minuten abgebaut. Wenn es aber auf so einen Boden, wie da unsere Nachbarfläche ist, fällt, dann bleibt es 7 Monate am Leben. Wir wissen nicht, was unsere Eingriffe alles bewirken. Wir können auch übrigens hier staunen. Wir mussten ja einige Kiefern fällen, wegen der Feuersgefahr für den Tempel. Und Lukas und andere haben das ja gemacht. Und gut, die Stämme verbrennen jetzt hier in unserem Bono und so. Das ist die schöne Seite für uns. Und gleichzeitig für den Wald war es natürlich ein Eingriff. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Vor 2 Tagen hat es ja stark geregnet. Und mit einmal sind da überall so kleine gelbe Pilze rund um diese Wurzeln von den gefällten Bäumen. Ja? Und wie toll der Wald da sofort damit umgeht, ja, dass er das Milieu bereitet, damit wieder neue Bäume da wachsen können. Da haben wir keine Ahnung von, wie das passiert. Ja? Was im Dunkel des Waldbodens da stattfindet, wir wissen es nicht. Es gibt da so einen Baumflüsterer, der so ein bisschen jetzt mal so darüber publiziert hat, aber im Grunde genommen haben wir keine Ahnung. Und was den Boden und das Bodenleben angeht, da denke ich manchmal, das ist so wie mit den Schattenseiten unserer eigenen Seele, ja. Da finden auch Pilzgewebe und alles Mögliche ihre Ausbreitung. Und wir merken das erst, wenn es dann irgendwann mal an die Oberfläche kommt. Ja? Und so lange sind diese Seelenvorgänge so im Dunkeln. Und dann fragen wir uns, woher kommt das und so. Dann fragen wir uns, welche Schicht von uns ist da angesprochen? Ist das unser Kind-Ich? Ist das unser Erwachsenen-Ich? Mit wem haben wir es da zu tun, mit diesen inneren Vorgängen? Und ja, und dann fühlen wir uns zum Beispiel einsam oder allein, wissen nicht warum. Plötzlich tauchen Situationen aus unserer Kindheit auf, wo wir allein gelassen waren, wo wir geschrien haben, wo wir nicht wussten, wer für uns wirklich da ist. Und Naja, wir können diesen alten Schmerz dann hochholen und betrachten. Und das können wir natürlich wunderbar in der Meditation, wenn wir Zen üben. Dann können wir diese schattigen Bestandteile von uns auftauchen lassen. Und viele von uns haben das ja auch schon erlebt. Also, ich will jetzt niemanden genau angucken, aber es gehört zur Übung dazu. Ja, und was uns schwerfällt, ist, das Eingreifen überhaupt in Frage zu stellen. Also mehr zuzulassen als einzugreifen. Und ich habe ja 1987 Masanobu Fukuoka mit Margaret Kennedy zusammen besucht. Und der hat uns ein Lehrstück gegeben in Nicht-Eingreifen-Landwirtschaft. Also der ist umzingelt von lauter japanischen Bauern, die da Reis anbauen und die das mit diesen modernen Methoden tun, wo man die ganze Zeit beschäftigt ist, rumgiftet und bewässern muss und so weiter. Und er, der ja selber Mikrobiologe war, der hat sich gefragt, wie kann der Reis wachsen, ohne dass ich da die ganze Zeit hinterher sein muss. Ja? Und da hat er eine Anbaumethode entwickelt. Da wird eine Woche bewässert und ansonsten lässt er den Reis wachsen. Da ist vorhin eine Mulchschicht, die er aufbringt. Und er macht auch so eine Art Fruchtfolge da, indem er Gerste und Reis abwechselt und so. Und er sagt, oder sagt uns damals, er kommt mit 2 Stunden Arbeit am Tag aus. Allerdings hat er auch seinen Lebensstandard ganz schön zurückgefahren. Also er wohnte in so einer traditionellen japanischen Hütte mit einer offenen Feuerstätte und einer offenen Esse. Er hat uns da was zu essen gemacht. Wir sind in seinem Garten rumgegangen, haben einige Früchte geerntet und die hat er dann da zubereitet im Pott. Wir saßen drumherum, er erzählte uns von der Permakultur und damit wir das Gewohnte nicht ganz vermissen müssen, hat er da auch so einen gekauften Sandkuchen aus dem Supermarkt bereitgestellt, damit wir nicht irgendwie Verlustängste erleiden, ja. Auf jeden Fall. Das Abwaschwasser kam aus einem Bach, in den er einen Schlauch reingelegt hatte und das lief dann über mehrere Becken. Da wurden die Teller und sowas einfach reingelegt. Nach einer Weile waren sie dann wieder sauber und so. Gab noch so ein Sieb, wo die Trockenen dann zum Trocknen aufgestellt wurden. Aber es war alles höchst einfach, ja. Er fand auch bei seinem Sohn keinen Anklang, diese Lebensweise fortzusetzen. Ja, sein Sohn wollte da lieber wieder also die Mandarinen ernten, wo eine wie die andere aussieht, ja, die man im Supermarkt auch verkaufen kann. Und nicht so wie er, ne? Die sahen alle individuell aus, die Früchte bei Fukuoka. Aber er hat es jedenfalls gezeigt, man muss nicht die ganze Zeit da hinterher sein und effektiv denken und machen und tun, sondern also eine schönere Lebensweise ergibt sich, wenn man die Natur beobachtet und schaut, was macht die Natur von alleine und wo kann man hin und wieder mit hilfreichen Griffen sie so ein Stückchen regulieren, dass sie sich auch im eigenen Sinne entwickelt. Ja. Klar, die Natur ist immer unterwegs zum Hochwald und wenn wir irgendwie bestimmte Kulturen ernten wollen und so, dann müssen wir uns entscheiden, dass wir sagen, okay, bei dem Entwicklungsstand machen wir mal einen Schnitt, das wollen wir so ungefähr halten. Und dann kann man die sich selbst erhaltende Systeme so ein bisschen regulieren. Aber das Wichtige ist, dass man sie trotzdem vital hält und sich selber fortentwickeln lässt. Also das ist jedenfalls eine Lehre, die wir aus der Permakultur ziehen. Und das ist ja auch, was wir hier auf dem Gelände festgestellt haben. Je weniger wir eingreifen, umso hilfreicher und schöner entwickelt es sich. Ja. Also dieses Verhältnis von Eingreifen und Nicht-Eingreifen neu zu entwickeln im Leben, das lohnt sich einfach. Das lohnt sich auch für diejenigen, die am Schreibtisch sind oder die in der Apotheke arbeiten oder in der Arztpraxis arbeiten. Wie viel Effizienz ist nötig und wie viel kann man einfach mal auch mal Ruhe geben, ja, und hinschauen und gucken. Also es ist ein Thema, das das Zen auch stimuliert. Und das Eingreifen in der Umwelt hat mich schon als ein junger Mann sehr beschäftigt. Ich bin aufgewachsen bei meinem Vater nach meinem 9. Lebensjahr und mein Vater hatte schwere Allergien und er hatte so einen Wald, wo wir ein Yachthaus hatten und dieser Wald war umgeben von einem, war von Eichen bestanden und so und jedes Jahr wurden diese Eichen befallen vom sogenannten Eichenwickler. Das ist so eine Raupe, die spinnt sich da überall und frisst die Eichen kahl. Ja. Und dann haben die noch mal eine Chance, so nach Johanni noch mal neu ein paar Blätter auszutreiben. Aber so erstmal ist der Wald, sieht ja ganz schrecklich aus. Ja. Und mein Vater stellte zu der Zeit in seiner Firma sogenannte Pflanzenschutzgeräte her. Das waren so die Vorläufer von den heutigen Sprühdingern auf zwei Rädern mit so einem Fass in der Mitte und so ausgefahrenen Sprüharmen. Und also die vertrieb er. Und er hatte einen Landschaftsbiologenfreund, der uns öfter besuchte und den fragte er dann, ja, also was mache ich denn hier, der Eichenwickler, der macht ja meinen Wald jedes Jahr tot. Und dann hat er gesagt, ja, das liegt daran, dass sie mit ihrer Giftspritze immer diejenigen Helfer, die sie haben könnten, vernichten. Und dann bleiben die Eichenwickler über. Ne? Also wenn Sie es anders machen wollen, empfehle ich Folgendes. Hören Sie auf, mit der Giftspritze da zu arbeiten und lassen Sie die Natur mal wirken. Dann kommt nämlich die Schlupfwespe und legt in jede dieser Raupen da ein Ei. Und statt dass da ein Eichenwickler ausschlüpft aus der Puppe, schlüpft eine neue Schlupfwespe raus und macht sich über die anderen Eier her. Und diesen Rat hat mein Vater damals befolgt und es war dann im nächsten Jahr eine absolute Katastrophe, weil ja das Gift fehlte. Aber im darauffolgenden Jahr war das vorbei mit dem Eichenwickler. Da hatten die Schlupfwespen da ihr Werk getan. Und mein Vater war so beeindruckt, dass er die Produktion dieser Pflanzenschutzgeräte eingestellt hat. Und siehe da, es tat seiner persönlichen Gesundheit gut. Er wich aus auf ungespritzte Lebensmittel. Da auf unserem kleinen Hofgrundstück wurde für den Selbstversorgerbereich angebaut. Und er hatte nicht mehr diese furchtbaren allergischen Ausschläge. Das habe ich schon als junger Mann mitbekommen. Und als dann 1969 das losging mit dem Umweltsofortprogramm der Bundesregierung und so weiter unter Minister, FDP-Minister Genscher, wurde das sogenannte Verursacherprinzip eingeführt. Und das Verursacherprinzip war, der Verbraucher ist schuld. Die chemische Industrie leitete ihre Abwässer in den Main und in den Rhein, aber der Verbraucher war schuld, weil er ja die Produkte nachgefragt hat und sich nicht vorher darüber im Klaren war, wie die hergestellt werden. Und habe damals schon am Anfang meines Studiums eine Gruppe Kritische Ökologie gegründet mit Studenten aus den verschiedensten Fachbereichen. Also waren Planer, Architekten, Biologen, Chemiker und so, alles dabei. Und ich wurde da mal angefragt, einen Vortrag zu halten zum Thema die Verantwortung der jungen Generation für die Umwelt. Und den habe ich auch gehalten und dann habe ich da die Mechanik, die die Umwelt kaputt macht, drastisch geschildert mit vielen Beispielen und kam zu dem Schluss, solange wir diese Mechanik von Privatisierung der Profite und Sozialisierung der Lasten und der Folgen, solange wir die nicht aufheben, diese Ursache nicht, diese zentrale Ursache nicht beseitigen, solange wird es unserer Umwelt weiter schlecht gehen. Und keiner hat sich an meinen Rat gehalten. Also, ihr seht, das Problem hat sich vervielfacht und ist jetzt eine Klimakatastrophe. Die Menschheit ist bedroht und. Das war die eine Geschichte, mein Hebel. Und ich habe auch dafür geworben, in der damaligen Studentenbewegung, sich um die Ökologie zu kümmern, statt um den Sieg der Arbeiterklasse, der es bei uns ganz gut ging. Ja. Und die nicht motiviert war, zu unseren Demos zu kommen und so. Man hat mich damals da der kleinbürgerlichen Irritation bezichtigt. Hans Magnus Enzensberger, den ich gefragt habe, willst du nicht mal ein Kursbuch zur Ökologie machen? Ja? Der hat gesagt, nee, so einen kleinbürgerlichen Scheiß macht er nicht. Ein Jahr später hat er es rausgebracht, okay. Naja, also das war so der Kontext, in dem ich mich bewegt habe. Und ich wollte auch gerne eine positive Antwort geben. Und der Bischof Scharf in Berlin, der hat von unserer Gruppe da gehört und hat gesagt, er ist bereit, 800 D-Mark zur Verfügung zu stellen, wenn wir ein Projekt machen, was ökologisch sinnvoll ist. Und da erinnerte ich mich an den Fluss, der das Waldgrundstück meines Vaters durchzieht, die Osterau. Und diese Osterau stand zur Begradigung an. Sogenannte Kulturbaumaßnahmen. Und diese Kulturbaubehörden waren Einrichtungen aus der Nazizeit, die immer noch weiter funktioniert haben. Ursprünglich war die Theorie Volk ohne Raum, deshalb müssen alle landwirtschaftlich bewirtschaftbaren Flächen meliorisiert werden, also verbessert werden und so weiter. Und was man da gemacht hat, war, die Flüsse zu begradigen, um die Flussauen dann mit Weizen und Roggen und so weiter bebauen zu können. Und das stand für diesen Fluss da auch an. Und wir haben dann mit unserer Gruppe da uns eingesetzt, die Bodenverhältnisse untersucht. Wir haben nämlich die These aufgestellt, wenn der Fluss begradigt wird, wird die Stromgeschwindigkeit erhöht und dann wird das Grundwasser aus den umgebenden Wäldern herausgesaugt. Ja? Und die Wälder werden verdorren bzw. versteppen und so weiter. Und wir haben auch die Einleitung untersucht. Ganz besonders ist mir noch in Erinnerung die Firma Pelz, die Textwatte hergestellt hat und ihre Abwässer direkt in diesen Fluss geleitet hat, in chemische Brühe, ja, lief da, konnten wir sehen. Und wir haben also das Gewässer auch mikrobiologisch untersucht, das Abbaupotenzial und. Kurz und gut, wir haben uns um diesen Fluss da gekümmert. Und tatsächlich wurde er nicht begradigt. Und tatsächlich wurden den Einleitern wurde nachgegangen und es wurde gestoppt. Und am Montag, da treffe ich Igor in unserer Teerunde. Wir sitzen ja in der alten Sendo da morgens, machen da immer noch so eine Teerunde. Und Igor war früher immer dabei und jetzt ist er aber nach Schleswig-Holstein ausgewandert, hat eine Stippvisite in Lebensgarten gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Und er sagte, du, wir waren jetzt gerade in Großen Aspe und da hatten wir eine ganz tolle Zeit an der Osterau. Ich sage, erzähl mal. Ja, sagt er, wir haben da mit unserem Sohn jeden Tag in dem schönen, klaren Wasser dieses Flusses gebadet und wir konnten es sogar trinken, so sauber war das Wasser. Ich gesagt, ja, kannst du mir mal Danke sagen, ja, vor 50 Jahren habe ich mich dafür eingesetzt. Also endlich mal eine kleine Nachricht von der Nachhaltigkeit, ja. So, ich muss jetzt leider Schluss machen. Könnte euch noch andere Dinge erzählen, aber ich sage jetzt mal hier, Zen hilft uns auch in dieser Frage, das zu tun, was natürlich ist, ja. Und das tun wir hier in der Umgebung unseres Tempels. Und ich danke euch, dass ihr diese Idee mittragt. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.